Hochzeit des Lammes. Ein Gedankenspiel in 5 Szenen. Die erste Szene findet statt auf einer ganz normalen Hochzeit, unlängst gewesen. Die zweite Szene entführt uns in den Garten Eden. Die dritte Szene nimmt uns mit an einen kleinen Fluss, an den ein Mensch stand, mit Kamelhaaren bekleidet und Honig und wilden Heuschrecken essend. Die vierte Szene spielt in der, keine Ahnung, näheren oder ferneren Zukunft. Und die fünfte Szene nimmt uns wieder zurück in die Gegenwart und lässt uns diese Gegenwart hoffentlich in einem neuen Licht erscheinen. Szene 1. Hochzeit, eine ganz normale Hochzeit. Meine unmittelbare Erinnerung geht an die unlängst gewesene Hochzeit von euch beiden, aber das nur mal so als Beispiel. Ihr könnt auch jede andere Hochzeit darin sehen und euch hineinbegeben. Meine Frage an euch ist, wozu bedarf es denn in der heutigen Zeit einer Hochzeit? Wozu brauchen wir Hochzeit? Was meint ihr? Einfach mal so spontan heraus. Geht doch auch ohne. Ich meine, ein öffentliches Bekenntnis, dass man zusammengehört.
Schutz.
Dass sich die Welt vermehret. Schutz. Ich kommentiere nicht, sagt einfach mal, was euch so in den Sinn kommt. Der Gipfel einer Entwicklung, aha. Lorraine protestiert. Es geht noch weiter, aha. Okay. Der erste Höhepunkt einer Entwicklung, ja, das klingt auch interessant. Es geht ja, wie sagt es, die goldene Hochzeit kommt ja noch, ja. Das könnte der Gipfel sein, ja. Die absolute Spitze.
Ja.
Aha, wenn aus.
Verheiratet, also nur noch eins.
Verheiratet, vereidratet. Schön. Ja, ja. Ja, ein Herz und eine Seele. Ja, genau, man spart Steuern. Also zumindest für die, die etwas mehr verdienen oder ungleich verdienen, die sparen Steuern, ja. Noch. Aha, also es wird ein Nest gebaut, damit Kinder drin in einer gewissen Geborgenheit aufwachsen können. Ja, das sagtest du auch vorhin, also ähnlich mit dem Vermehren des Menschengeschlechts. Ja. Ja, das sind viele interessante Gedanken. Ich habe darüber nachgedacht, natürlich. Und für mich war am wichtigsten zu erkennen, dass Hochzeit der offizielle Startpunkt einer neuen Entwicklung ist. Das heißt, hier geschieht etwas grundlegend Neues. Und das ist so neu und so anders, dass es eines Festes bedarf. Eines offiziellen Bekenntnisses, eines mit Hineinnehmens aller Freunde und Bekannten, weil klar wird, jetzt sind wir anders. Jetzt beginnt etwas Neues. Und ich denke auch, dass Zusammenkommen von Mann und Frau hat immer auch den Horizont, je nachdem auch in welchem Leben es sich dann manifestiert oder einfach nur im Verborgenen bleibt, dass Nachwuchs dann erscheint, das Licht der Welt erblickt und die Welt bevölkert und füllt und das Leben weitergeht. Wieso zieht es denn zwei Wesen zueinander? Also oft genug stoßen diese Wesen sich ja auch ab, aber wieso zieht es die zueinander? Wie kommt das? Die Liebe. Wie kommt die Liebe? Er hat das hineingelegt. Ja. Was ist die Liebe? Was ist die Liebe? Eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Was ist die Liebe? Also bleibt die Frage stehen, was ist die Liebe? Wir können uns so abmühen darin, ja, und immer noch nicht befriedigend die Antwort. Ich glaube, auch nur ein ganz vorsichtiger Erklärungsversuch, dass die Liebe aus einer unerklärlichen Faszination für das Gegenüber besteht. Da ist der Bräutigam, der guckt seine Braut an und denkt, wow. Und die Braut sieht auf den Bräutigam, also je nachdem, und denkt, wow. Und alles im Körper wird durchströmt von heißem Blut und die Gedanken schießen wild im Kopf umher. Und die ganze Konzentration ist auf den, der vor einem steht. Und man denkt, oh, unglaublich, faszinierend. Etwas völlig Neues beginnt. Lassen wir das stehen und begeben uns in die zweite Szene. Garten Eden. Wir lesen in 1. Mose 2, Vers 18 Dazu muss ich sagen, es gibt in Mose, im 1. Mose, zwei Berichte, die von dem Schöpfungsgeschehen erzählen. Sie sind aus einer scheinbar anderen Perspektive gefilmt. Und wir nehmen jetzt mal die zweite Perspektive. Und das ist so die Nahaufnahme. Die erste ist so die Weitwinkelaufnahme. So alles im Überblick gesehen. Und die zweite Perspektive, da zoomt man sich ran und guckt jetzt diese beiden an, die da im Garten Eden da sind oder noch nicht da sind. Und die werden jetzt beobachtet. Und in Kapitel 18 lesen wir, und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so, wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für den Menschen, Adam, fand er keine Hilfe, ihm entsprechend. Gott sieht den Menschen, wohlgeformt geschaffen, und denkt sich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich werde irgendetwas tun, woran der Mensch seine Freude hat. Und dann schuf er die ganze Tierwelt. Und der Mensch hatte die Aufgabe, jetzt diese Tiere zu benennen und zu sagen, wenn ihm etwas besonders gut gefiel. Aber es war nicht so. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zu dem Menschen. Da sagte der Mensch: Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Menschin heißen, denn sie ist vom Mensch genommen. Das ist das schönste Liebesbekenntnis gleich zu Anfang der Bibel. Diese ist Gebein von meinem Gebein. Toll, nicht? Das klingt so romantisch. Fleisch von meinem Fleisch. Wisst ihr, da in diesen Worten, etwas stolperig durch die Übersetzung auch, ist ausgedrückt eine unendliche Faszination, die das Weib auf dem Mann ausübt. Und er sieht nicht nur dort hierin einen zottigen Bären, dem man mal das Fell kraulen kann, oder eine wilde Gazelle, die er bewundern kann in ihrem schnellen Lauf, sondern er sieht, das bin ja ich. Darin finde ich mich ja wieder. Wow. Etwas, was so ganz anders als ich ist, aber genauso auch wieder ich. Das ist gut. Und dieser Mensch, Adam genannt, also Adam heißt ja Mensch, ist fasziniert. Und die Folge davon ist, man könnte meinen, die Eva, diese Menschen, ist jetzt so quasi die Dienerin des Adam, so wie es manche auslegen aus dieser Geschichte. Nein, nein, das ist genau andersrum. Der Adam-Mensch ist so fasziniert, dass er seiner Eva auf Schritt und Tritt folgt. Denn so steht es in der Bibel gleich im Anschluss, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden zu einem Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Die Faszination des Herrn Adam von seinem Weibe Eva ist so groß, dass er alles stehen und liegen lässt. Und selbst die innigste Beziehung aus dem Elternhaus vergisst, ja förmlich vergisst, einfach nur, um bei seinem Weibe zu sein. So hat Gott die Liebe geschaffen. So faszinierend ist das, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Wir bleiben im Garten Eden. Jetzt folgt eine Schlussfolgerung von mir. Ich habe bisher erkannt, dass alles, was wir hier im Kleinen erleben und spüren, täglich bei uns begegnet, ist ganz oft nur ein Schattenabbild dessen, was im Großen hineingelegt ist. Das ist genauso, als wenn eine große Pflanze in diesem Garten steht und die wirft ihren Samen aus und überall sind kleine Pflänzchen. Die sehen ähnlich aus wie die große, sind aber noch ganz klein. Und wenn jetzt hier von dieser unbeschreiblichen Faszination zwischen Mann und Frau die Rede ist, dann kommt in mir der Verdacht, wenn das schon so im Kleinen so ist, wo ist denn dann der große Baum, der den Samen abgeworfen hat? Wo ist denn dann das große Geheimnis, wenn es so viel Kleine gibt? Und da finden wir ebenfalls Spuren im Garten Eden. In 1. Mose 1, Vers 26 steht: Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Wer auch immer uns ist. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Was erkennen wir daraus? Da ist das große Geheimnis zu finden. Denn genauso wie aus dem einen, der allein war, das Gegenüber geschaffen wurde, die Rippe. Genauso ist aus dem Großen der Wille entstanden, ein Gegenüber zu haben, nach seinem Bilde zu schaffen. Und er schuf den Menschen, Mann und Frau. Aha. Das ist der große Plan dieser Welt. Das ist eine für uns unbegreifliche und kaum sichtbare Macht gibt, die all das ins Leben gerufen hat und die jetzt den Menschen in Form von Mann und Frau in die Welt gesetzt hat, um ein Gegenüber zu haben, an dem dieser Unnahbare einfach nur seine Faszination spürt und an dem diese Menschen hier in die Welt gesetzt diese große Faszination zu diesem Schöpfer spüren. Soll das so eine Art Grundplan des Lebens sein? Was kennzeichnet überhaupt den Menschen, dass er sich vom Tierreich abhebt? Also wir haben ja damals in der Schule gelernt, dass der Mensch ja nur ein bisschen fortentwickeltes Tier ist. Ja, quasi ein Affe sieht ihm noch am ähnlichsten. Man entdeckt auch manche Parallelen. Aber dennoch scheint doch bei dem Menschen doch noch eine andere Qualität vorzuherrschen, oder?
Der Mensch hat eine Seele, das Tier nicht.
Der Mensch hat eine Seele, das Tier nicht. Ja, wie auch immer man das definiert. Also wenn ich jetzt einen Arvid hören würde und seinen Hund, dann würde er sagen, also mein Hund hat eine Seele. Aber kann ja auch anders verstanden werden. Ne? Was hat denn der Mensch anders als das Tier? Jetzt frage ich mal die Tierliebhaber unter euch. Ja, du?
Ich?
Ja, du?
Die Entscheidung.
Die Entscheidung. Ein Tier kann sich nicht entscheiden, okay?
Nein, diesen Willen, diesen freien Willen, etwas zu entscheiden.
Okay.
Das kann ein Tier nicht.
Ja, ich lasse das mal stehen, ja? Einfach stehen lassen. Ja, weiter?
Der Verstand.
Entscheidung. Den Heiligen Geist. Habt ihr schon mal ein Tier im Heiligen Geist gesehen? Ja. Der Esel hat auch gesprochen. Also manchmal fährt auch ein Geist Gottes in ein Tier rein und dann macht das Tier dann das, was Gott will, ja? Ja, okay.
Kultur.
Ameisen, die bauen immer nur ihr Haus, aber die Kultur, die scheint den Menschen irgendwo auszumachen, ja? Oder kennt ihr Ameisen, die Mikrochips bauen? Ja? Die Kreativität. Was ist die Kreativität?
Die handeln oft nach Instinkten aus. Es gibt auch Menschen, die halt
Ja, ja, ja.
Da merkt man, hä, wieso bleibt das nicht so?
Ja.
Ja. Eigentlich geht's besser.
Ja. Genau. Ich möchte nochmal auf die Kreativität raus. Da ist nämlich ein Punkt. Ein Punkt, in dem Gott sich in uns gespiegelt hat. Gott ist der Erschaffer, der Neues hervorbringt. Der Mensch ist der Erschaffer, der Neues hervorbringt. Zeigt mir ein Tier, welches auf ständig neue Einfälle kommt und darauf ständig neu aufbaut und neue Sachen erbaut. Man findet Ansätze davon, okay, aber es geht nicht wirklich weiter. Sie bleiben in ihrem Stadium stehen. Und der Mensch, und da brauche ich, glaube ich, niemand davon zu überzeugen, hat es gerade im letzten Jahrhundert, im letzten Jahrzehnt, auf derartige Höhenflüge gebracht, dass eigentlich jeder davor erstaunt und sagt, was ist das? Bei jedem, bei dem heute ein Handy klingelt, der müsste fragen, wow, Mensch, was tust du da? Ich verstehe das nicht mehr. Das ist zu hoch. Das ist. Ich höre auf mit den Beispielen, weil das treibt mich schier in den Wahnsinn, darüber nachzudenken, was der Mensch geschaffen hat. Es ist irre. Diese Schöpferkraft, und wenn ich heute mal ein bisschen in der Welt mich umschaue, wie Menschen weiterhin ihre Schöpferkraft auspowern, im guten wie im schlechten Sinn, dann denke ich, wow, das ist wirklich der qualitative Unterschied. Da ist wirklich der Mensch als Ebenbild Gottes zu spüren. Und ganz am Anfang der Bibel war es ja auch gerade diese Faszination des Menschen von Gott, die ihn dazu beflügelte, höchste Dinge auszuprobieren. Und genau deswegen haben sich die Menschen getroffen und haben den Turm zu Babel gebaut. Sie wollten bei Gott sein. Und Gott gefiel das nicht. Sie wollten sein wie Gott. Und so sind doch viele, viele Dinge, die wir anstreben. Ausdruck einer tiefen, tiefen Sehnsucht, dem Schöpfer nahe zu sein. Jeder Mensch, der zum Beispiel seinen Garten gestaltet in liebevoller Kleinarbeit, der seine Wohnung einrichtet, um sie schick zu machen, der seinem Körper pflegt und ihm Ausdruck verleiht. Jeder Mensch, der Gefallen findet an Kreativität und Formvollkommenheit, der herumreist, um die Schönheit dieser Welt zu sehen. Jeder Mensch, der Fotos macht von diesen kleinen Dingen, der hat im Inneren eine ganz tiefe Sehnsucht nach Gott. Weil du ein Ebenbild bist. Es steckt so tief in dir drin. Du kannst gar nicht anders. Und dennoch scheint es eine tiefe Sehnsucht zu bleiben, die so ungestillt bleibt. Woran liegt das? Am Anfang, als Gott den Menschen geschaffen hat, jetzt sind wir wieder in der zweiten Perspektive, der Nahperspektive des Schöpfungsberichtes, steht es in 1. Mose 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und er hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also Gott hauchte diesem Wesen seinem Atem ein. Und in diesem Atem hat er sein Spiegelbild hineingelegt. Wenn wir jetzt also wissen möchten, wie finde ich den, den meine Seele sucht? dann wird es mit diesem Atem zu tun haben. Dritte Szene. Wir begeben uns an einen Fluss namens Jordan und erleben dort einen etwas verwahrlost aussehenden, mit feurigen Augen ausgestatteten und mit kräftiger Stimme sprechenden Propheten namens Johannes, dem Täufer. Und dieser Mensch sprach unverblümt zu den anderen, zu seinen Genossen, was sie falsch gemacht hatten. Und was machten die Menschen? Anstelle fernzubleiben und dieses nicht hören zu wollen, zogen sie in Scharen aus an den Fluss, um das zu hören, was sie falsch gemacht hatten. Stellt euch das mal vor. Na, wird es heute nicht mehr geben? Wir sollten es versuchen. Ich bin nun inzwischen fast zur Überzeugung gelangt, dass es genau das ist, dass wir immer meinen, die Übereinstimmung zu erwähnen, ist das Wichtige. Ich habe den Eindruck, dass Menschen sich danach sehnen, die Wahrheit ins Gesicht gesagt zu bekommen und auch darüber entrüstet zu sein. Und dann wirkt es nach. Und aus der Entrüstung wird eine Reue. Und aus der Reue wird neues Leben. Es war jedenfalls eine brenzliche Situation um den Johannes, dem Täufer. Er spielte immer mit seinem Leben. Da gab es viele, auch hohe Leute, die mussten sich von ihm genauso anhören. Und er taufte die Leute als offenes Zeichen davon, dass jetzt etwas Neues begonnen hat, ähnlich wie die Hochzeit. Ja, ich will es bekennen. Ich habe hier an dem Punkt neu angefangen. Und jetzt steige ich ins Wasser und wasche das Alte ab. Und dann war es so, dass Jesus ebenfalls, es war ja so ein Zeitgenosse, Johannes des Täufers, ungefähr gleich alt, ebenfalls kam und Jesus hatte viele Menschen im Schlepptau. Warum? Weil sie fasziniert waren von ihm. Weil das, was Jesus auszeichnete, war genau diese Faszination, die er ausstrahlte. Und jetzt kamen Leute zu Johannes und fragten ihn danach. Und wir lesen jetzt in Johannes 3, ab Vers 22. Danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa. Und dort verweilte er mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes taufte zu Änon, nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war. Und sie kamen hin und wurden getauft. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Und nun entstand eine Streitfrage von seitens der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, also Lehrer, der jenseits des Jordans bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und alle Menschen kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, als ich sagte: Ich bin nicht der Christus, sondern ich bin der vor ihm hergesandt. Und dann sagt er den entscheidenden Satz: Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams, aber der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese, meine Freude, ist nun erfüllt. Diese, meine Freude, ist nun erfüllt. Johannes bezeichnet sich als den Freund des Bräutigams. Und er qualifiziert, der die Braut hat, das ist der Bräutigam. Meine Anhänger werden weniger, Bei Jesus scharen sich die Menschen. Und er bezeichnet diese Menschengruppe als Braut und Jesus als Bräutigam. Und er selbst bezeichnet sich als Freund des Bräutigams. Und nichts ist ihm höher in der Freude, als diesen Bräutigam zu sehen, ihn zu hören. Aha! Also, wenn wir von Braut und Bräutigam im übertragenen Sinn sprechen, im höheren Sinn, ich sage mal höheren Sinn, dann verstehen wir die Menschen, die das Wort des Lebens hören, als die Braut. Und der, der gesandt ist von Gott, das Wort zu verkündigen und zu leben, ist der Bräutigam. Das finden wir bestätigt in Jesaja 62, Vers 5b. Dort schreibt der Prophet Jesaja, und zwar im Vergleich des Volkes Gottes, des Zion, also repräsentiert durch die kräftige Stadt Jerusalem, repräsentiert die Stadt, das Volk Gottes. Und er schreibt, und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird sich an dir, Zion, dein Gott freuen. Auch hier dieser Vergleich Braut und Bräutigam. Und ich meine, dass diese Ursehnsucht in der Schöpfung ist das Eigentliche, das Ursprüngliche, was nachher auch all diese kleinen Dinge wie Ehen und Familien hervorgebracht hat, hervorausgesamt hat im Prinzip. Jesus umwirbt seine Braut. Jesus versteht sich als Bräutigam. Und auf die Frage, warum die Jünger so schlemmen und feiern, sagt Jesus, solange der Bräutigam unter ihnen weilt, feiern die Hochzeitsgäste. Doch wenn er weggenommen werden wird, werden sie fasten und beten. Das heißt, Jesus versteht sich wirklich als Bräutigam. Und damit wird es klar, dass Jesus dieses für sich ergriffen hat. Er ist Gottes Sohn. Er ist der, der am Anfang der Welt, also ich meine, das ist so schwierig. Wir sehen jetzt den Menschen Jesus vor uns, wie er dann so lang gelaufen ist und dann der Jordan und dann hat er getauft und ja, ist er bloß ein Mensch? Na klar ist Jesus Mensch, aber viel mehr, denn in dem Menschen Jesus sehen wir nicht alles. Das ist genauso, als wenn ich sagen würde, ja, so Gerhard, wie du jetzt da sitzt, so sehe ich dich und sehe alles. Stimmt gar nicht. Du bist viel mehr. Deine ganze Vergangenheit hängt dran, die ich nicht sehen kann, weil sie verborgen vor meinen Augen ist. Deine geheimsten Gedanken hängen dran, die nicht mal deine Frau sehen kann, weil sie verborgen vor ihren Augen ist. All das ist dein Wesen. Und so können wir uns es vorstellen, dass das Wesen Jesu viel, viel mehr ist als das, was wir zu seinen Lebzeiten gesehen haben. Auch jetzt nur vor unserem inneren Auge uns vorstellen. Und dieses Wesen Jesu, das geht bis in die ersten Tage. Und dieser Atem Gottes in die Menschen hinein, das ist der Atem des Bräutigams. Das ist die Kraft, die Gott in den Menschen hineingelegt hat, dass dieses Echo zurückkommt. Warum wird der Mann alles verlassen, um seiner Frau anzuhängen? Weil er etwas vor sich hat, was seins ist. Was, auch wenn manchmal so fremd in Gedanken und so anders, aber doch seins. Man spürt, es ist eine enge Verbindung. Und so ist es auch mit Gott und den Menschen, auch wenn wir denken, es ist so fremd und anders und ich begreife es nicht. Aber es gehört zu mir. Wer bin ich eigentlich? Bin ich denn der, dass die Leute von mir meinen, der ich bin? Nur dieses oberflächliche Sichtbild? Oder bin ich nicht viel größer geschaffen? Viel mehr geschaffen, was ich nicht sehe? Bin ich nicht zu Gottes Herrlichkeit berufen? Oder unsere älteren Leute. Man kriegt dann irgendwann mal die Krise und sagt, ja, was ist mein Leben gewesen? Größtenteils Mühe und Arbeit und jetzt werde ich alt und gebrechlich und kann nicht mehr so richtig und bereite mich auf den Tod vor. Wer bin ich denn eigentlich? Und dann sagt der Bräutigam, du bist Braut. Und die Braut ist viel mehr, denn die Braut ist dazu geschaffen, mit dem Bräutigam gemeinsam etwas Neues zu errichten. Und das, was krank und alt wird, ist der Leib. Aber da ist noch viel mehr, was ich in eine neue Qualität verwandeln möchte. Und wenn es dran ist zu sterben, dann seid nicht traurig. Denn es ist der Leib, der stirbt. Aber was bleibt, ist viel tiefer. Und wir wechseln in unsere vierte Szene in das Buch der Offenbarung. Und wir lesen in Offenbarung 19, Vers 6 bis 8. Dazu muss ich ein paar Erklärungen geben. Die Offenbarung wurde geschrieben von einem Jünger, Jesu, der gefangen gehalten wurde auf einer Insel, dort zur schwerer Arbeit verurteilt, mit relativer Sicherheit, und hier im Geiste eine Gesamtschau des ganzen großen Gottesplans bekam. Und diese Bilder hat er aufgeschrieben und hat sie, gerade weil die Gemeinden in der Zeit so unter Druck waren und so bedrängt wurden, ihnen zum Trost geschrieben. Also eigentlich zu sagen, das, was er jetzt erlebt, Schmerz, Folter, Tod, Anfeindung, das wiegt alles nicht auf. Das, was in der unsichtbaren Welt passiert, das ist das Eigentliche. Und ihr sollt wissen, worauf ihr euch vorbereiten dürft. Und dann steht dort in Offenbarung 19, ab Vers 6 bis 8, und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner. Die sprachen, Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasset uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und sein Weib hat sich bereit gemacht. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Warum des Lammes? Jetzt das Stift darf dich schneiraten. Das passt doch nicht. Nee, da muss ich etwas erklären. Das Lamm steht für Jesus Christus. Und es steht deswegen für Jesus Christus, weil es verglichen wird mit dem Passahlamm, welches die Menschen, die in Ägypten versklavt waren, schlachten mussten, kurz vor dem Auszug, und das Blut des Passahlamms an den Türpfosten gestrichen haben, damit der Engel des Zorns an diesem Haus vorübergeht. Und nach dem Essen und Stärken mussten sie schlagartig das Land verlassen, ausziehen in die Freiheit hinein oder Ungewissheit. Und diese Rettung, die das Lamm bewirkt hat, diese ist in Jesus Christus offensichtlich geworden und hier gebraucht als Synonym. Und die Menschen, so kann ich mir das gut vorstellen, die dieses Lamm geschlachtet haben, dieses kleine unschuldige Lamm, das kann nichts dafür. Kein Fehl dran. Einfach nur jung, dynamisch und will leben. Es wird geschlachtet, damit ein ganzes Haus errettet wird, damit es nicht umkommt, damit das Leben eine neue Qualität bekommt. Und die das Lamm gegessen haben, die haben mit Sicherheit eine große Ehrfurcht vor diesem Lamm gehabt. Denn sie wussten, dieses Lamm stirbt anstelle unser. Und diese tiefe Kraft dieses Bildes steckt in diesen Worten. Es ist die Hochzeit dessen, der getötet war, der auferstanden ist und der jetzt die Verbindung wieder schafft, die am Anfang der Welt gedacht ist, nämlich zwischen Gott und dem Menschen als Ebenbild, der diese Verbindung wiederherstellt. Die Hochzeit ist der Beginn einer neuen Qualität, ein Beginn der Gottesherrschaft. Die Hochzeit ist der Startpunkt einer neuen Erde und eines neuen Himmels. Und das Lamm ist der Bräutigam. Wer ist die Braut? Und das Weib hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand. Also so als Tipp für ein Hochzeitskleid, ja. Feine Leinwand. Glänzend und rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe. Glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Ist da nicht eine unbeschreibliche Faszination, die das Weib dem Bräutigam gegenüber zum Ausdruck bringt? Ist genau dieses Hinziehen zu dem Bräutigam nicht das, was der christlichen Gemeinde in den ersten Jahrhunderten so viel Kraft und Dynamik gegeben hat, dass es sich schier über die ganze damals bekannte Welt ausgebreitet hat? Also noch vor dem es Staatsreligion wurde, unter großen Anstrengungen, Mühen, ist nicht genau in diesen Gedanken das Geheimnis dessen zu finden, was wir diese Kraft des Heiligen Geistes nennen? Spannend. Garten Eden, Gott haucht dem Menschen seinem Atem ein. Vielleicht kennt ihr die Bibelstelle, als Jesus auferstanden war und seinen Jüngern begegnet. Dann haucht er sie in einer Situation, also bei einer Gelegenheit an und spricht, empfanget den Geist Gottes. Aha. Und vielleicht, das kann ich mal plaudern, aus der Kirchengeschichte haben die orthodoxen Christen in der Frühzeit der Kirche dieses Atmen wörtlich verstanden. Und sie haben diesen Bräutigam geatmet. Sie haben beim Einatmen und beim Ausatmen gesprochen. Zum Beispiel, Jesus Christus, Jesus Christus. Und sie haben ihren Takt und Rhythmus darin gefunden und haben gelernt, Tag und Nacht auf diese ganz einfache Art und Weise an ihren Bräutigam zu denken. Die Hochzeit des Lammes, die wir hier in Offenbarung geschildert finden, ist also die Vollendung des Schöpfungsgedanken und der Anfangspunkt, dass Neues geschaffen wird. Ist das nicht ein faszinierender Gedanke? Und wenn du dir jetzt überlegst, du bist ein Teil der Braut. Du bist Braut. Also ich habe ein Weilchen versucht, mich mal so in die Rolle einer Braut hineinzuversetzen. Das war gar nicht so einfach. Ich habe dann mal Daniela gefragt, wie das so gewesen ist. Aber ich erzähle natürlich nichts. Doch. Ich bin Braut. Und du darfst auch Braut sein. Also in dem viel höheren Sinne. Natürlich war ich Bräutigam damals, als ich Grit geheiratet habe. Und jetzt bin ich Braut im höheren Sinne. Jetzt bist du Braut im höheren Sinne. Du bist dazu bestimmt, deine tiefste Sehnsucht, all dein Schaffen, all dein Perfektionsstreben, all das, was ungestillt ist, hinaus auszurichten auf den Bräutigam. Das ist die Botschaft, die Jesus Christus in sich getragen hat und die mit einer unwahrscheinlichen Dynamik über den Erdball gefegt ist. Wir kommen zur fünften Szene, wird ja auch Zeit. Wir kommen wieder zurück zur Gegenwart. Und jetzt möchte ich natürlich gerne wissen, ich bin zwar Braut, aber mein Bräutigam ist weg. Der ist nicht da. Was tue ich? Kennt ihr dieses tiefe Verlangen, das eine Braut hat nach seinem Bräutigam? Ich finde, in Hohenlied, das ist ja ein Liebeslied ohne Gleichen, ist ein, das ist generell toll, aber in Kapitel 3, Vers 1 bis 3, finde ich, ist das mit so starken Worten gekennzeichnet, wie eine Braut ihren Bräutigam sucht. Und wir dürfen das natürlich auch in dem höheren Sinne verstehen, den ich euch gerade versucht habe, so vor Augen zu malen. Und die Braut dachte oder sprach, auf meinem Lager zur Nachtzeit suchte ich ihn. Ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Aufstehen will ich denn, will die Stadt durchstreifen, die Straßen und die Plätze. Ich will ihn suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die die Stadt durchstreifen. Habt ihr ihn gesehen? Den meine Seele liebt? So geht es der Braut. Die Braut auf der Suche. All dieses rastlose Suchen. Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Und wenn wir dieses spüren, heute, hier, jetzt, morgen, im Alltag, unzufrieden über manches, was nicht gelingt, weil ich es nicht sehen kann, dann gibt es einen ganz großen Trost. Denn der Bräutigam ist zwar noch verborgen, doch ab und zu gibt es heimliche Rendezvous. Es gibt im Verborgenen Treffs, an denen wir Jesus Christus in seiner vollen Schönheit des Bräutigams entgegentritt. Und sei es nur im Traum, einen Kuss auf die Wange gibt und in diesem Kuss auch all die Wohlgerüche, die so ein Bräutigam von sich strömt, dieser Duft des Gegenübers, des Ichs. Und dieses ist uns gegeben. Das sagt Jesus selber. Dass Jesus zwar von den Jüngern gehen wird, aber einen Stellvertreter senden wird. Und dieser Stellvertreter ist der Heilige Geist, der Geist Gottes. Und dieser wird wie ein Schatten des Bräutigams um uns sein. Und hin und wieder küsst er uns. Und sein Wohlgeruch strömt durch unsere Nase. Und er richtet neu den Blick auf den Bräutigam. Er beschützt uns vor dem Einschlafen, vor dem Schlaf des Todes. Und Jesus sagt, wenn schon die ganz normalen Väter ihren Kindern Gutes zu wissen geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen seinen Geist geben, die ihm darum bitten? Hierin ist diese große Zusage für unsere Gegenwart, für diesen Augenblick, für den morgigen Tag, für all das, was kommt, dass wir Gott um diesen Heiligen Geist bitten dürfen. Das ist alles. Und darin liegt ein tiefes Geheimnis verborgen. Das Geheimnis, dass das Christentum seinen Lauf um die Welt nahm und dass es immer und immer wieder aus jedem Einzelnen, der diese Botschaft aufnimmt, neu geboren wird. Also das Christentum verfällt in Schwachheit, verfällt auch in Sünde und Destruktivität. Aber immer und immer wieder wird es neu geboren. Und heute und jetzt ist der Augenblick, an dem du dich auch fragen darfst, will Gott in mir heute neu geboren werden? Möchte ich heute und hier auch wieder zu diesem, meinem hohen Gegenüber sagen, ich liebe dich, ich möchte bei dir sein, bitte gib mir deinen Heiligen Geist. Atem Gottes, erfülle du mich. Ich bin allein so schwach und ich bin dazu geschaffen, in deine Gegenwart zu kommen. Und jetzt sind wir in der Gegenwart und ich möchte einfach euch anbieten. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen, das auch genau diesen Wunsch zum Ausdruck bringt. Und ich muss euch sagen, dass es auch mein Gebet ist. Es ist nicht nur einfach ein Gebet für euch, es ist mein tiefstes Gebet, weil ich es ganz genauso nötig habe und spüre, diese Sehnsucht zu diesem Höchsten, zu der eigentlichen Bestimmung zu finden. Und wer es von euch innerlich mitbeten möchte, kann das gerne tun. Es ist überhaupt kein Druck und kein Zwang. Man kann auch einfach die Ruhe genießen und ein Stückchen abschalten. Aber wer diese Sehnsucht spürt, der bitte einfach mit. Und ich weiß, wenn Menschen darum beten, dass der Heilige Geist sie erfüllen möge, dann ist es Gott, der antworten wird. Und dann dürft ihr gespannt sein auf die Antwort. Dieses Gebet wird nicht unbeantwortet bleiben. Lasst uns aufstehen zum Beten.